Breitband-Topic.
Der Kalte Krieg scheint zurück. Die amerikanische Regierung bezichtigt vom Kreml gelenkte Hackergruppen, die US-Wahl mit Cyberangriffen manipuliert zu haben. In den letzten Tagen seines Amtes hat Präsident Obama noch russische Diplomaten ausweisen lassen. Die Begründung? Es handelt sich bei ihnen um Geheimdienstagenten.
Aber wie gut lässt sich eigentlich nach heutigem Stand der Technik feststellen, aus welchem Land ein Cyberangriff gestartet wurde? Oder ob private Hackergruppen oder eine Regierung dahinter steckt? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Technikjournalisten Peter Welchering gesprochen.
Und was man mittlerweile weiß, die Reden von Hillary Clinton, die im Wahlkampf gegen sie verwendet wurden, wurden von Servern der Demokratischen Partei entwendet.
Und ich wollte von Peter Welchering wissen, wie man Angreifer in einem solchen Fall überhaupt ausfindig machen kann.
Naja, also der Goldstandard sozusagen ist immer das Zurückverfolgen der Internetprotokolladressen, der IP-Adressen. Das funktioniert relativ einfach. Man schaut sich an, in welchen Datenpäckchen welche Internetprotokolladressen hinterlegt sind. Denn wenn ich beispielsweise eine Mail mit Schadsoftware bekomme, dann ist ja auch in dieser Mail hinterlegt, von welcher Internetprotokolladresse diese Mail stammt. Oder wenn jemand beispielsweise eine andere Verbindung aufgebaut hat, um in meinen Rechner einzudringen, kann ich eben auch über diese Datenpäckchen, die auf meinen Rechner gekommen sind, die Internetprotokolladresse ermitteln, die dahinter steckt. Das Problem ist dabei, ich bekomme damit eben nur raus, welches der letzte Rechner war, von dem solch ein Angriff ausging. Das muss nicht der sozusagen Rechner sein, der wirklich ursprünglich dafür verantwortlich ist. Und ich weiß vor allen Dingen eben auch nicht, dass tatsächlich eine konkrete Person das gemacht hat.
Genau, das heißt also, der Rechner könnte ja auch zur Tarnung benutzt worden sein. Man weiß halt tatsächlich gar nicht, ob auch oder was für eine Person direkt konkret dahinter steckt. Wie kann man als Forensiker das denn überhaupt ermitteln?
Ja, dafür brauchen die Forensiker dann zumindest so ein paar Stücke der Schadsoftware. Die kann man dann im Arbeitsspeicher in einer Regel sicherstellen. Und da wird eine Methode angewendet, die nennt sich Stilometrie. Da geht man davon aus, dass Computerprogramme und eben auch Schadprogramme, Schadsoftware, Viren sind ja auch noch Computerprogramme, dass die ähnlich aufgebaut sind wie Texte oder Kompositionen. Also wenn man programmieren lernt, dann lernt man quasi eine neue Sprache. Und jeder Programmierer entwickelt dann eben auch seinen eigenen Stil. Und da haben unterschiedliche Nachrichtendienste, alle voran eben die National Security Agency, eine Datenbank hinterlegt mit verschiedenen Stilproben. Das heißt, wenn ich nun tatsächlich ein konkretes Stück Schadsoftware habe, dann kann ich dieses Stück in diese Datenbank eingeben. Da läuft dann quasi eine Mustererkennung darüber. Und dann sucht in dieser Datenbank eben das Programm danach, sind uns ähnliche Schadprogramme schon mal aufgefallen? Ist der Stil bekannt, nachdem er programmiert wurde? Und wenn dann der Stil auf einen bestimmten Programmierer hindeutet, dann wird der sozusagen rausgespuckt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, sowas zu tun. In anderen Fällen wird beispielsweise einfach die Seriennummer des Prozessors ermittelt. Und da gibt es dann die Nachfrage, wenn die ermittelt wurde, etwa an den Hersteller. Es gibt ja nicht so furchtbar viele Prozessorenhersteller. Wann habt ihr denn den Prozessor mit dieser Seriennummer hergestellt? An wen ging das? Welcher Computerbauer hat das eingesetzt? Über welche Handelskanäle ist dann letztlich auch der PC oder Laptop oder das Smartphone an welchen Endanwender gekommen? Und dann kann man eben herausbekommen, tatsächlich welche Person hinter diesem Rechner steckt. Und eine weitere Methode, die auch sehr häufig angewendet wird, das ist dann die, dass man so eine Art Fingerabdruck des Rechners nimmt. Das heißt, man schaut sich da an, welche Software wurde denn in welchen Versionen zu welchem Zeitpunkt installiert. Und da kann man tatsächlich dann einen einzelnen Rechner identifizieren. Den gibt es so nirgendwo auf der Welt, dass exakt dieselben Softwareversionen zu denselben unterschiedlichen Zeiten installiert wurden wie auf einem ganz bestimmten Rechner. Und dann kann man natürlich anhand der Seriennummern der Software hingehen und bei den Softwareherstellern fragen, wer hat denn bei euch die und die Seriennummer der Software und diese Softwareversion gekauft und kann dann auch so auf diese Weise ermitteln, welche Person steckt denn hinter einem Cyberangriff.
Computer kann man natürlich auch gebraucht kaufen und damit so ein bisschen dieser Rückverfolgung vielleicht entgegenwirken. Das heißt, es gibt also immer Zweifel bei der Identifikation, die bleiben schon immer, oder?
Es bleiben immer ein paar Zweifel, aber es ist dann eine Frage des Aufwandes, wie viele Zweifel ich ausräumen kann. Also auch wenn ein Rechner beispielsweise weiterverkauft wird, dann kann ich ja zumindest den letzten Käufer auf der offiziellen Liste ermitteln. Und wenn dann etwa eine amerikanische Bundespolizei oder eine andere Ermittlungsbehörde den vorlädt, dann wird der, ehe er verantwortlich gemacht wird für solch einen Hackerangriff, natürlich dann auch schon sagen, an wen er beispielsweise solch einen Rechner weiterverkauft hat. Also auf die Weise konnte man etwa auch einige Hacking-Attacken des IS aufklären. Da sind dann auch Computer über solche etwas verschlungenen Wege weiterverkauft worden, aber selbst diese verschlungenen Wege ließen sich aufklären. Das ist nur eine Frage der Zeit, des Aufwandes und letztlich auch der Kosten.
Nun haben in der vergangenen Woche die amerikanische Bundespolizei, FBI, der Auslandsgeheimdienst CIA und auch der technische Nachrichtendienst NSA einen gemeinsamen Bericht vorgelegt und auch dem künftigen Präsidenten Donald Trump im persönlichen Gespräch erläutert. Seitdem ist jetzt überall zu lesen und zu hören, der russische Präsident Putin habe Hacker und Trolle beauftragt, um eben zu verhindern, dass Hillary Clinton US-Präsidentin werde. Peter Welchering, Sie haben diesen deklassifizierten Geheimdienstbericht gelesen. Viele Medien sprechen ja von einer hohen Glaubwürdigkeit des Berichts. Welche Beweise oder Indizien haben die amerikanischen Geheimdienste denn vorgelegt?
Also die haben weder Indizien vorgelegt, die wirklich schlüssig sind, noch Beweise. Es gibt zwei unterschiedliche Berichte. Es gibt beispielsweise in dem Bericht, der am Freitag vor einer Woche vorgelegt wurde, einen Verweis auf einen Bericht der amerikanischen Bundespolizei, FBI und des Heimatschutzministeriums vom 29. Dezember 2016. In dem Bericht sind dann tatsächlich zwei sogenannte Beweisdateien mit reingelegt worden. Und da sind da 1000 Internetprotokolladressen rückverfolgt worden. Und einige von diesen Internetprotokolladressen, die konnten dann auch auf Rechner zurückverfolgt werden, die in früheren Zeiten von einer Hackergruppe namens APT28 benutzt wurden. Und weil die unter anderem auch schon mal Auftragshacks für russische Behörden vorgenommen haben, die haben aber genauso gut für den IS oder fürs Pentagon gearbeitet, hat man dann gesagt, okay, wenn APT28 das war, dann müssen es ja die Russen gewesen sein. Aber dieser Schluss liegt überhaupt nicht nahe. Da gibt es auch überhaupt keine Beweise. Es gibt lediglich einige Indizien, die auf genau diese Hackergruppe APT28 hinweisen.
1000 IP-Adressen zurückzuverfolgen, ist ja nun nur eine Möglichkeit, um den möglichen Urheber eines Angriffs zu finden. Was gibt es denn noch für Indizien?
Die US-Dienste, die haben drei Angriffsarten untersucht, die sie durch genaues Auslesen der Speicheradressen bei den Servern, die betroffen waren, also die gehackt wurden, bei den Opferservern, wenn man so will, herausbekommen haben. Aber diese drei Angriffsarten, die gehören sozusagen zum Standardrepertoire eines jeden Hackers. Interessant ist dabei ein Angriff, der nennt sich SQL Injection. Der läuft so, wenn ich irgendwo auf eine Webseite will, wird häufig ein Eingangsbild aufgebaut. Ich muss mich dann identifizieren mit meinem Benutzernamen und einem Passwort. Und wenn ich nun ganz geschickt Schadcode hier einstreue in diese beiden Felder, dann kann ich mit der Standardbefehlssprache dieser Suchsprache SQL tatsächlich auch auf den Rechner kommen und diesen Rechner dann übernehmen. Und die APT28-Gruppe, die Server der Demokratischen Partei in den USA gehackt hat, die sind genau mit einer solchen SQL-Injection, also mit einer solchen Standard-Datenbank-Abfragesprache in diese Server hineingekommen und haben sich dort weiterhin umgeschaut. Nun hätte ich mir gerne gewünscht, dass es da noch weitere Einzelheiten gibt, wie die denn dann, nachdem sie eingedrungen sind in die Server, sich die Arbeitsspeicher angeguckt haben, wie sie die analysiert haben, um sich da weiter in diesem System zu informieren und das dann eben tatsächlich ausspähen zu können. Aber dazu schweigen FBI und Heimatschutzministerium. Das aber wäre wichtig gewesen, damit man sozusagen von der Verfahrensweise des Angriffs her schließen kann, welche Gruppe steckt denn dahinter? Gibt es sozusagen einen Modus Operandi. Das ist so ähnlich wie bei anderen Straftaten auch. Da gibt es ja immer eine bestimmte Vorgehensweise und die kann verglichen werden.
Aber das kann ja auch wiederum nur ein Ansatzpunkt sein, um weitere Ermittlungen aufzunehmen. Wie geht denn die Politik derzeit grundsätzlich damit um, dass Angreifer gar nicht zweifelsfrei identifiziert werden können?
Fahrlässig. Also immer wieder begegnen mir wirklich halb begonnene Ermittlungen, die dann abgebrochen werden. Forensiker, die, nachdem sie ihren Job gerade mal zu einem Viertel oder zu einem Drittel gemacht haben, gesagt bekommen, nee, reicht uns schon, jetzt können wir sagen, die Nordkoreaner, die Russen, die Chinesen waren das. Und die Politik feiert das dann als Ermittlungserfolg. Das kann damit zu tun haben, dass das technische Wissen dort nicht einfach vorhanden ist. Das kann aber auch tatsächlich einfach Teil einer politischen Kommunikationsstrategie sein.
Technikjournalist Peter Welchering über forensische Methoden, mit denen man Cyberangriffe analysieren kann, die aber, wie wir gerade gehört haben, nicht immer ein eindeutiges Ergebnis liefern.